Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und natürlich ist auch Johannes wieder dabei. Hallo Johannes, herzlich willkommen auch an dich an der Hydrogen Bar. Aber ich brauche dich eigentlich nicht. Du solltest eigentlich die anderen begrüßen.
Ja. Genau, wir begrüßen euch alle, die ihr wieder eingeschaltet habt. Freut uns, dass ihr dabei seid. Heute sind wir wieder zu zweit. Wir haben uns mal wieder so in trauter Runde zusammengewürfelt und haben natürlich einige Sachen mitgebracht. Im Speziellen eine Studie oder ein White Paper. Jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, wo es um das schöne Thema Tanken geht, Wasserstofftanken.
Genau, unsere Freunde von der CEP, von der Clean Energy Partnership, haben ein White Paper veröffentlicht. Schöne Grüße, Markus. Ich weiß, du hörst wahrscheinlich zu. Also die schönsten Grüße an dich. Ihr habt ein White Paper veröffentlicht zum Thema sichere Betankung mit Wasserstoff von Sonderanwendungen an öffentlichen und nicht öffentlichen Wasserstofftankstellen. Und ja, Johannes, wenn man jetzt sozusagen von außen erstmal da drauf schaut oder als Laie auf das Thema schaut, dann denkt man sich, ja, es ist doch im Grunde eigentlich wahrscheinlich wurscht, ob ich da jetzt an so einer Tankstelle jetzt ein PKW betanke oder ob ich ein LKW betanke oder ob ich einen Bagger betanke. Es muss überall im Endeffekt derselbe Kraftstoff rein, es muss überall Wasserstoff rein. Ist denn da wirklich so ein großer Unterschied? Aber tatsächlich, dieses White Paper, Johannes, das zeigt auf, es gibt Unterschiede, die aber tatsächlich mehr, ich meine, wir sind ja in Europa, wir sind ja in Deutschland, die mehr eigentlich auf der bürokratischen Seite zu finden sind als auf der technischen Seite.
Ja, wobei das natürlich auch notwendig ist, weil beim Tanken, da hat man ja immer dieses Interface von zwei Sachen. Also einmal dieser stationären Tankstelle oder vielleicht auch mobilen Tankstelle, aber auf jeden Fall einer Tankstelle und auf der anderen Seite das Fahrzeug. Und meistens werden die beiden Sachen nicht von der gleichen Firma gebaut, sondern von verschiedenen Firmen, verschiedenen Leuten. Jeder denkt sich da sein Teil. Und daher ist es natürlich wichtig, dass es hier Regeln gibt, die man befolgt. Es Standards gibt, wo definiert ist, wie so eine Tankkupplung zum Beispiel aussieht, wie dieser ganze Vorgang stattfindet, damit sich quasi beide Firmen darauf verlassen können, darauf vertrauen können, dass am Ende der Wasserstoff auch in den Tank reinkommt und dass es nicht irgendwo hängt. Jetzt beim Tanken mit Benzin oder Diesel ist es halt relativ einfach, weil zur Not schütte ich da halt einen Kanister rein und das läuft einfach nach unten in den Tank.
Genau.
Aber man hat ja dann schon bei den Elektroautos gesehen, wie oft es dann passiert, dass da irgendwas an der Kommunikation nicht funktioniert und dann passiert gar nichts mehr bei der Tankstelle.
Genau.
Und im Prinzip beim Wasserstoff hat man ja eine ähnliche Situation. Da ist es auch nicht so, dass man da einfach irgendwie sich so eine Patrone Wasserstoff kaufen kann und die dann in den Tank schüttet. Und man hat natürlich das Problem, dass der Wasserstoff sonst irgendwie wegdiffundiert, nach oben wegzieht, dass der extrem kühl sein muss und lauter solche Sachen, die dann wieder geregelt werden müssen und wo die Kommunikation zwischen Fahrzeug und der Tankstelle ja am Ende dann stattfinden muss.
Ja, genau. Und dann könnte man sich natürlich überlegen, ja gut, dann machen wir doch einfach eine Norm und dann schreiben wir das alles rein und dann ist das Thema doch eigentlich erledigt und dann weiß man zum einen eben halt, wie dieses Interface eben auszusehen hat, wie die Betankungskupplung auszusehen hat, wie der Betankungsnippel auf der Fahrzeugseite auszusehen hat und auf der anderen Seite auch, wie die Betankung vom Prozess her eben halt abzulaufen hat und eben halt, was auch dann letztendlich der Tank auf der Fahrzeugseite dann halt aushalten muss, um ordnungsgemäß betankt werden zu können. Und ja, diese Aussage ist zum Teil sozusagen richtig. Also die ist richtig für dieses Thema der Betankungsinterfaces. Da gibt es tatsächlich Normen für jede Art von Fahrzeug oder zumindest sind diese Normen in Entwicklung. Also es gibt eine eigene Norm, die diese Betankungsschnittstelle zum Beispiel für PKWs eben regelt, wie sieht da die Betankungskupplung aus und wie sieht auf der Fahrzeugseite der Betankungsnippel aus. Da sind die Geometrien vorgegeben. Es ist natürlich nicht jetzt wirklich die Konstruktion vorgegeben und das Dichtkonzept zum Beispiel, aber diese grundlegenden Dimensionen, Abmessungen, die sind logischerweise vorgegeben, sodass es dann eben, also wie du es erklärt hast, Johannes, eben dazu kommen kann, auch dass nicht zwangsläufig der Hersteller der Betankungskupplung derselbe Hersteller sein muss, der auch den Betankungsnippel herstellt. Und das können unterschiedliche Unternehmen sein. Und weil eben diese Geometrie, diese Abmessungen genormt sind, passen die dann trotzdem zusammen. Und genauso funktioniert es dann auch auf der Truck-Seite und zum Beispiel auch, ob es gerade im Entstehungsprozess jetzt ist, auf der Seite von dem flüssigen Wasserstoff. Da muss natürlich die Betankungskupplung nochmal anders aussehen wie für gasförmigen Wasserstoff. Also tatsächlich die Betankungsschnittstelle, die muss geregelt werden, so wie du es beschrieben hast, aber die ist tatsächlich jetzt eigentlich das geringere Problem. Es muss halt gemacht werden, aber wenn es dann gemacht ist, dann ist das eigentlich erledigt. Die Problematik, Johannes, die liegt ja eher auf der Seite der Fahrzeuge selber, denn wenn wir nicht in Europa wären, es gibt unterschiedliche Regelwerke, die für die Zulassung solcher Fahrzeuge gelten, je nachdem, welche Art von Fahrzeug es ist.
Ja. Genau, da hat man natürlich auf der einen Seite die normalen Autos oder Fahrzeuge, die auf der Straße fahren, die dann nach internationalen Regeln zugelassen werden. Da gibt es ja diese UNECE-Gruppe, die im Prinzip weltweit Regeln erlässt, was Fahrzeuge erfüllen müssen, damit die auf der Straße fahren dürfen. Das betrifft aber am Ende nur die typischen Autos und Lastwagen. Und genau. Wir haben hier ein White Paper zu Sonderfahrzeugen. Da ist dann sofort wieder die Frage, wo fallen die Sonderfahrzeuge rein?
Genau. Und
wenn die jetzt nicht unbedingt quasi ein umgerüsteter LKW sind, dann fallen die da gar nicht rein und fallen in komplett andere Regularien. Oder es gibt dann ja sogar auch Fahrzeuge, die gar nicht auf der Straße fahren.
Genau.
Die dann wirklich nur auf dem LKW irgendwie zur Baustelle gebracht werden. Und dann können die da rumfuhrwerken und dann werden sie wieder abgeholt. Die müssen natürlich die Straßenregelung gar nicht erfüllen. Aber in Europa heißt es nicht, dass die überhaupt keine Regel erfüllen müssen, sondern da gibt es dann andere europäische Regeln, genau, die sie erfüllen müssen. Die sind halt jetzt nicht auf Fahrzeuge ausgelegt, sondern das sind einfach Maschinenregeln. Die sind vielleicht mal geschrieben worden für irgendwie eine große Produktionsmaschine. Und jetzt gelten sie plötzlich für einen Bagger mit Raupen auch im Prinzip.
Genau.
Und das ist vielleicht auch die Grundproblematik, warum man da diese ganzen verschiedenen Aspekte betrachten muss.
Genau, diese sogenannten nicht zulassungspflichtigen Straßenfahrzeuge bzw. Landfahrzeuge sind damit eben gemeint. Und das sind, so als plakativstes Beispiel, sind immer eigentlich als zwei Arten von Fahrzeugen zu nennen. Und das sind halt auf der einen Seite die Baustellenfahrzeuge oder die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, eben halt Bagger, Traktoren, Radlader und so weiter, die eben keine Zulassung für die Straße haben, die also nur auf dem Feld oder auf der Baustelle tatsächlich fahren dürfen. Und auf der anderen Seite sind es die Gabelstapler, die eben halt zum Beispiel in irgendwelchen Logistikzentren herumfahren und auch nicht auf der Straße fahren dürfen. Aber ich denke, das wird niemand bestreiten, eben auch Landfahrzeuge sind. Sobald diese Fahrzeuge eine Zulassung für die öffentlichen Straßen haben, ist eigentlich die Regelwelt völlig eindeutig und klar. Die müssen dann eben, so wie du es erwähnt hast, die UNECE-Richtlinie erfüllen. In unserem Fall für die Wasserstofffahrzeuge ja bekanntermaßen die R134, die da relevant ist. Aber wenn eben keine Straßenzulassung vorliegt oder vorliegen soll, so wie du es auch schon erwähnt hast, ist dann ja nicht die R134 die relevante Richtlinie, sondern dann in dem Fall, so wie du es gesagt hast, die Maschinenrichtlinie, die europäische Maschinenrichtlinie, die sich prinzipiell jetzt erstmal, wie gesagt, auf alle Arten von Maschinen bezieht. Also mit dieser Richtlinie ist tatsächlich dann der Bagger zu prüfen, aber auf der anderen Seite auch jetzt die Maschine auch die Getränkedosen herstellt. Und das ist natürlich ein äußerst weites Feld. Und ebenso zu überlegen ist dann natürlich, ja, wie sind denn dann die Tanks eigentlich zu betrachten? Weil selbstverständlich hat auch natürlich sowas wie ein Bagger oder ein Gabelstapler hat einen Tank, der eben dann halt gefüllt mit Wasserstoff und der ja eben den Kraftstoff vorhält, woraus das Fahrzeug sich dann letztendlich halt bewegen kann. Und auch da ist eigentlich dann die R134 nicht das anwendbare Regelwerk, weil es ja auch nicht für das Gesamtfahrzeug ist. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Die Maschinenrichtlinie, die verweist dann in dem Fall auf die Druckgeräte-Richtlinie. Und das ist ja insofern etwas bizarr vielleicht sogar, um das so zu nennen, weil die Druckgeräte-Richtlinie ja eigentlich nur für stationäre Druckbehälter gedacht ist. Also die ist ja eigentlich die Norm, die heranzuziehen ist, wenn man einen Speicherbehälter jetzt zum Beispiel an der Tankstelle eben aufbaut. Einen stationären Behälter, der irgendwo halt auf der Erde verankert wird oder vielleicht sogar unter der Erde sich befindet, ist dann so ein klassischer Fall. Ja, das ist eigentlich ein Druckbehälter, der nach der Druckgeräte-Richtlinie zu prüfen ist. Aber eben, weil die Maschinenrichtlinie auf die Druckgeräte-Richtlinie verweist, ist es dann tatsächlich der Fall, der Tank, der in so einem Bagger verbaut ist, ist nach der Druckgeräte-Richtlinie zu prüfen.
Ja, also es ist ein ganz weites Feld und es wird nicht einfacher, weil es gibt ja dann auch nochmal die ganz wilden Konstruktionen, zum Beispiel mobile Wasserstofftankstellen. Ja, also genau. Dann sagst du ja, das ist jetzt eine Tankstelle, typischerweise stationär, aber jetzt ist sie doch irgendwie auf einem Lastwagen drauf.
Ja, genau.
Oder dann auch, wenn man sagt, die Speicher sind austauschbar und man hat die dann plötzlich als mobilen Bereich. Da gibt es eine ganz breite Menge an Möglichkeiten, ja, die wirklich nicht in der Art betrachtet wurde, sondern das kam halt dann mal auf, nachdem die Regeln geschrieben wurden. Und am Ende muss es doch alles doch geregelt sein, damit ja, genau, es halt zusammenpasst.
Genau, und insofern ist natürlich dieses White Paper jetzt das ja hilfreich, weil im Endeffekt diese Welten, was das Regelwerk angeht, die du jetzt beschrieben hast, hier so ein bisschen versucht wird, unter einen Hut zu bringen und so, ja, ich möchte nicht sagen, zu kombinieren, aber doch eben halt so weit es irgendwie geht, die miteinander zu verheiraten. Auf der einen Seite die schon angesprochene Fahrzeugwelt, prominent vertreten eben auf der einen Seite durch die R134 für die Fahrzeuge, die mit gasförmigem Wasserstoff betrieben werden und auf der anderen Seite auch durch die europäische Richtlinie 2021-535, die ja bekanntermaßen die Werkstoffverträglichkeit regelt und auf der anderen Seite auch Anforderungen für Fahrzeuge stellt, die mit flüssigem Wasserstoff betrieben werden. Die zweite Welt ist dann eben jetzt genau das, was wir angesprochen haben, diese Welt der Maschinenrichtlinie und der Druckgeräterichtlinie, also alles, was dann eben halt Bagger, Traktoren ohne Straßenzulassung und eben zum Beispiel auch die Gabelstapler sind. Und diese dritte Welt, die hast du auch schon angesprochen, zum Beispiel eben halt diese Welt der mobilen Tankstellen, wenn man sie so nennen möchte. Man sollte sie lieber nicht so nennen, aber das ist ein anderes Thema, das jetzt hier zu weit führt. Aber sozusagen halt immer, wenn ein Druckgerät, ein Druckbehälter transportiert wird, auf einem LKW zum Beispiel irgendwo anders hingefahren wird, unterliegt er nicht der Druckgeräte-Richtlinie, weil die ja eigentlich eben, so wie ich es erwähnt habe, für stationäre Druckgeräte gedacht ist, sondern eben halt der TPET, der Transportable Pressure Equipment Directive oder auch eben mit dem ADR-Regelwerk, was ja die Anforderungen regelt für den Transport gefährlicher Güter auf der Straße. Und das ist dann eben noch die dritte Welt. Also die Fahrzeugwelt ist die Nummer eins. Die stationäre Welt, in Anführungszeichen, weil da auch die Bagger reinfallen, die vertreten wird durch die Maschinenrichtlinie. Und die Druckgeräte-Richtlinie ist die zweite Welt. Und dann eben alles, was dann halt TPET und ADR ist, ist die dritte Welt. Und die unterscheiden sich leider relativ erheblich in den Anforderungen. Ich habe das vor Jahren auch tatsächlich mal leidvoll erfahren in einem Projekt, als wir da schön auf die Nase gefallen sind damit, wo wir leidvoll erfahren haben, auch dass die sich halt nicht überschneiden, zum Teil diese Regelwerke. Und umso besser ist es aus meiner Sicht, dass die CEP jetzt in diesem White Paper jetzt dieses Thema eben auch mit adressiert, die Unterschiede zwischen diesen Welten so ein bisschen aufzeigt und dann Vorschläge macht, wie man in einer mehr oder weniger ja abgestimmten Prozedur, was die Prüfung angeht und was die Zertifizierung angeht, diese verschiedenen Welten unter einen Hut bekommt. Die Message, um es in einem Satz zusammenzufassen, Johannes, ist im Endeffekt, ja, solange alles eigentlich die Anforderungen aus der R134 und der 2021-535 erfüllt, ist eigentlich die Betankung okay und sicher. So kann man es vielleicht in einem Satz zusammenfassen.
Gut. Testen, dass das die beiden Sachen erfüllt sind und dann passt es.
Ja, genau. Ja, es ist natürlich nicht.
Aber der Teufel liegt im Detail.
Der Teufel liegt im Detail, ja, genau. Ja.
Glaubst du eigentlich, dass es da mal zu einer wirklichen Angleichung kommt, irgendwann in ferner Zukunft? Das ist ja wahrscheinlich so eine Gretchenfrage.
Ja, ich wollte gerade sagen, auch eine Frage, die jetzt seit mindestens wahrscheinlich 15 Jahren gestellt wird. Und wahrscheinlich einige von denen, die den Podcast jetzt im Moment hören, die sind auch schon mit dieser Fragestellung konfrontiert worden. Ja, was ist denn jetzt wirklich eigentlich der Unterschied, ob jetzt ein Hersteller von Tanks jetzt einen Tank für die Anwendung eben als Kraftstofftank im Fahrzeug entwickelt und an der R134 oder unterliegt. Und wenn dann dieser exakt selbe Tank für eine ADR- oder TPET-Anwendung eben herangezogen wird und auf der dritten Seite eben halt zum Beispiel als Kraftstofftank für einen Bagger und damit in der Welt der Druckgeräte-Richtlinie landet, jetzt rein vom Tank her und von der technischen Sicht her, sind sich alle einig, ja natürlich, das ist derselbe Tank, der wird wohl auch dieselben Bedingungen aushalten. Und das führt zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Hier liegt das Problem tatsächlich leider, leider wieder mal in der Bürokratie und in der Regelwelt. Aber ich befürchte, man wird, weil diese Welten halt trotzdem sehr unterschiedlich sind, auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht zu einer Angleichung kommen. Und eben halt, wie ich es vorhin gesagt habe, umso wichtiger und umso schöner und besser ist es auch, dass jetzt so ein White Paper eben vorliegt von der CEP, um auch diese Gaps eben mal aufzuzeigen, diese Unterschiede in den Regelwelten, die auch klar mal zu benennen, im Endeffekt auch sowas wie eine Worst-Case-Analyse auch zu machen und zu sagen, ja, die zum Beispiel jetzt in Bezug irgendwie halt Zyklusfestigkeit, wenn vielleicht die Anforderungen eben aus der R134 am schärfsten, aber zum Beispiel was halt das Thema Druckfestigkeit zum Beispiel halt angeht, ist vielleicht das Thema Druckgeräte-Richtlinie am schärfsten. Und das ist auch mal schön zu sehen und wichtig auch, dass das mal gegenüber gestellt wird und dann ermöglicht es eben auch sowas wie eine Worst-Case-Analyse eben zu machen und so einen Tank halt nach den schärfsten Bedingungen zu prüfen. Was dadurch natürlich nicht gelöst wird, ist die Problematik, dass ein Hersteller von einem Fahrzeugtank natürlich seinen Tank erstmal für die Anforderungen, die für das Fahrzeug relevant sind, natürlich halt auslegen wird und konstruieren wird und designen wird und erstmal schauen wird, ja, was sind denn die Anforderungen, die die R134 stellt. Und nicht von sich aus oder von Haus aus jetzt gleich sagt, ja, ich mache die Wandstärke von dem Tank jetzt einfach noch ein bisschen stärker oder dicker, um auch die TPET eben erfüllen zu können. Das wird er halt wahrscheinlich nur tun, wenn da wirklich auch ein Projekt dahinter steht und der auch eine Anfrage in Richtung TPET hat. Ansonsten ist es halt schwierig, einen Tank, der jetzt zum Beispiel nach der R134 typgenehmigt ist, jetzt nachträglich noch eine TPET zu unterziehen, weil diese Tanks dann dafür halt einfach nicht konstruiert sind.
In der Hinsicht ist wirklich interessant und empfehlenswert, in dem White Paper sich diese Gap-Analyse mal anzusehen. Da werden wirklich alle Tests aufgelistet und verglichen, was muss man denn unter diesen verschiedenen, sagen wir mal, Normungswelten machen, um diese Tests zu erfüllen oder was sind die Anforderungen. Und da kann man ganz schön sehen, wo die Unterschiede liegen und wo die Unterschiede gar nicht so groß sind.
Ja, genau. Was auch sehr hilfreich ist, zumindest fand ich das, sind diese Checklisten, die im Anhang noch mit dabei sind, wo man wirklich dann halt ankreuzen kann, eben halt welche Anforderungen zum Beispiel jetzt aus der TPET bzw. ADR-Welt man vielleicht mit seinem Tank eben halt schon erfüllt und welche nicht. Und dann eben auch sehen kann, ja, was fehlt mir denn noch, um meinen Tank, der vielleicht eine R134 jetzt gerade hat, auf ein TPET-Niveau zu heben oder umgekehrt, ist auch extrem hilfreich aus meiner Sicht, um einfach mal so eine Checkliste auch zu haben und auch selber einfach dann halt prüfen zu können, ja, was fehlt mir denn jetzt wirklich noch und wo habe ich es vielleicht schon erfüllt, ist natürlich trotzdem halt nach wie vor natürlich erforderlich auch, dass jetzt halt in der Welt der Druckgeräte-Richtlinie und in der TPET-ADR-Welt natürlich die notifizierte Stelle oder die Prüfstelle halt mit noch hinzugefügt wird oder halt mit eingebunden wird, weil die letztendlich ja die Genehmigung unterschreiben muss. Das heißt, der TÜV wird immer noch gebraucht, aber man kann zumindest selbst oder jetzt mit Unterstützung zum Beispiel von einem Ingenieurbüro oder sowas dann eben halt mal schauen, wo steht man denn und sozusagen die Vorarbeit dann anhand dieses White Papers dann halt schon selbst leisten. Für die R134 ist nach wie vor natürlich der technische Dienst erforderlich für die TYP-Genehmigung. Also auch hier ist jemand wie der TÜV nach wie vor erforderlich. Aber dieses, ich würde schon sagen, so ein bisschen Rätselraten, was es da in der Vergangenheit halt an vielen Stellen gab. Ja, was soll ich denn mit meinem Tank jetzt machen? Ja, ich habe eine R134, aber jetzt habe ich hier eine Anfrage Bagger. Ja, um Gottes Willen, plötzlich passt der Tank wieder nicht. Dann müsste ich wieder einen eigenen Tank entwickeln, aber das lohnt sich dann wieder nicht und so weiter. Also auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem in den letzten Jahren war, ist aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr hilfreich und ein sehr guter Schritt nach vorne jetzt dieses White Paper, um da einfach Sicherheit auch für die Hersteller und auch für die Fahrzeughersteller zu schaffen. Und eben halt, wie gesagt, diese Checklisten helfen dann auch, um selbst mal eine Einschätzung zu bekommen, wo man steht und was einem noch fehlt. Und zum Schluss kann man immer noch den TÜV dann mit einbinden.
Ja, es ist wirklich ein sehr tiefgreifendes Thema, auch wenn man sich am Anfang gedacht hat, oh, tanken ist tanken.
Ja,
was gibt's denn da zu analysieren? Wir haben ja jetzt wirklich gemerkt, da gibt's einiges, was man beachten muss und auch einiges, was halt dann am Ende schieflaufen kann, wenn das nicht betrachtet wird. Wenn ihr dann noch irgendwelche Gedanken, Meinungen, Ideen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir haben natürlich immer ein offenes Ohr für eure Hinweise und Ideen.
Genau.
Ihr erreicht uns unter oder kontakt@hydrogenbar.de.
Genau.
Entweder oder, nicht beides gleichzeitig.
Ja, genau.
Aber das kennt ihr ja schon.
Ja, genau. Das war das heute natürlich jetzt ein bisschen halt eine Faktenfolge oder ein bisschen eine normenlastige Folge. Aber ich glaube, dieses Thema ist es auf jeden Fall wert, auch im Einzelnen da mal drüber zu sprechen. Und von meiner persönlichen Warte aus nochmal ein Lob an die CEP, auch dieses Thema hier adressiert zu haben. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr hilfreiches White Paper, das da jetzt veröffentlicht worden ist. Wir verlinken es euch natürlich auch in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist auch umsonst und kostenlos herunterladbar. Das heißt, wenn ihr dem Link folgt, den ihr in den Shownotes findet, dann könnt ihr euch das White Paper und auch diese Checklisten selbst herunterladen und euch ein Bild machen. Und so wie es der Johannes schon gesagt hat, es freut uns natürlich, wenn ihr uns auch euer Feedback dann zu diesem Thema schreibt. Wenn ihr uns auch euer Feedback schreibt, jetzt ab.
Genau. Und damit wünschen wir euch auf jeden Fall eine gute Woche.
Ja.
Freuen uns schon auf nächste Woche, wo wir uns wiedersehen.
Genau.
Und alles Gute.
Alles Gute. Bis dahin.